Also seid nochmal herzlich gegrüßt, ihr Lieben. Wir haben gestern Morgen über den Glauben unseres Heilandes gesprochen. Und ich denke, das ist eines der allerschönsten Geschenke in der Bibel, wie uns gezeigt wird, wie unser Haupt, unser Vorbild, dem wir in allem ähnlich werden sollen, hier auf Erden geglaubt hat. Als mir dies im Laufe der Zeit als Pfarrer bewusst wurde, da wusste ich aber auch langsam, aber klar und sicher, das wird Probleme geben. Wer in den Glauben unseres Heilandes Jeschuas hineinsteigt und anfängt, so zu glauben wie er und das auch auszudrücken, das heißt, wie er ein Verhältnis zum Vater hatte, dieses Verhältnis zum Vater hin aufzubauen oder aufbauen zu lassen über sein Wort, über Gottes Wort, das löst Probleme aus. Weil wir Menschen hier auf Erden sehr schnell geneigt sind, abzudriften nach links oder rechts und uns irgendwelchen religiösen Vorstellungen einzureihen oder von diesen binden zu lassen oder von ihnen weggezogen zu werden. Paulus ist uns hier auch ein gewaltiges Vorbild. Er hat uns genauso in seinem Leben, in seinen Darstellungen, nachdem er begnadigt war, gezeigt, wie wir den Vater verherrlichen sollen. Und wir haben gestern Abend etwas darüber, oder ich habe versucht, etwas darüber zu reden, von der Stellung in Adam und der Stellung in Christus oder in dem Messias, in dem Gesalbten. Und wir möchten heute Morgen etwas noch darüber sagen und dann auch über die Konsequenzen, die diese Haltung für unser Haupt, unseren Heiland, daraus eben geworden sind, die Konsequenzen. Wenn wir noch einmal zurückkommen zum Epheserbrief, Kapitel 1. Hier spricht ja Paulus in ganz konzentrierter Weise von dem in Christus sein oder in dem Maschiach, in dem Messias sein. Er betet hier im Vers 3 gepriesen oder in den französischen Ausgaben heißt es immer, gesegnet sei der Vater, gesegnet sei Gott. Im Deutschen ist meistens übersetzt mit gepriesen oder gelobt, ja. Aber eigentlich heißt es, es ist ein Segen, den wir auf den Vater hinsprechen, damit die Welt sieht und hört, in wessen Segen wir eingebunden sind. Also der Vater hat uns gesegnet, damit wir ihn segnen können. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle, das ist jetzt so übersetzt, also gelobt oder gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jeschuas, des Messias, des Gesalbten vom Vater. Und dann heißt es, er hat uns gesegnet. Der Vater hat uns gesegnet, uns gegeben, uns begnadigt, uns geschenkt, uns gegeben. Also gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Himmelswelten. Also da ist nichts ausgelassen. Das erquickt unsere Herzen, wenn ich mit gläubigem Herzen solches lese. Wenn ich nicht mehr an die Theologie irgendeines Menschen gebunden bin, weil eine Theologie hindert mich, das zu glauben. Habe ich selber erlebt. Dann kann ich das gar nicht glauben. Aber wenn ich solches lese, mit jeder geistlichen Segnung in allen Himmelsörtern, können wir sagen, der Himmelswelten, in manchen Bibelübersetzungen steht, im Himmel, das scheint manchmal etwas eingegrenzt, in der Himmelswelt, oder hier heißt es auch noch, in den Himmelswelten, das schließt alle Bereiche ein, alle unsichtbaren Bereiche und deren sind ja enorm viele. Also das heißt, Wir sind bereits darin zu herrschen, bestimmt, zu Erben Gottes, mit Erben Jeschuas, er immer der Erste, und wir kommen danach. In dieser Aussage ist ausgedrückt, dass wir die Erben von Gott sind, dass uns alle Herrschaft geschenkt sein wird in den Himmeln, das heißt, betrifft wieder die Wiederherstellung aller Dinge. Es gibt kein himmlischer Ort. Gemeint sind ja auch die Höllenbereiche. Himmelswelten schließen auch die Höllenbereiche ein. Das heißt, Himmelswelten oder Himmel heißt einfach alles dessen, was wir nicht sehen mit den Augen. Alle Örter, die wir nicht greifen können. Wir können hier in der Welt den Globus greifen und rundum und ein bisschen nach den Sternen greifen. Aber die unsichtbaren Örter, da haben wir keinen direkten, mit unseren Augen fassbaren Zugriff. Aber wir sind bestimmt vom Vater nach seiner Auswahl und Erwählung Überrest aus seinen erwählten Stammesvölkern in unzählbare Massen, weil er seinen Bündnissen und Verheißungen treu bleibt, davon ja nie lässt, sonst wäre er ja ein Lügner. Unglaubwürdig nicht, wenn er plötzlich ganz wild und fremd was täte mit Menschen. Nein, es sind immer seine Leute auf der ganzen Welt zerstreut und er kennt sie. Die hat er von Anfang an vom Bündnis mit Abraham, das ja niemand brechen kann, dieses Bündnis, weil er es einseitig gemacht hat. Nicht? Wir erinnern uns vielleicht, als die Tiere, Abraham die Opfertiere teilte. Das war ja damals so ein Bündnisakt, um ein Bündnis für beide Parteien gültig und fest zu machen, wurden Opfertiere halbiert und beide gingen durch diese Hälften hindurch. Als aber der himmlische Vater mit Abraham einen Bund schloss, hat er ihn einseitig gemacht. Er ließ Abraham in einen tiefen Schlaf fallen und dann ging Gott hindurch. Das heißt, es ist ein Bundesschluss, den kein Mensch aufheben kann. Ein Bundesschluss, den die Untreue Israels nie aufheben kann. Den Bundesschluss am Sinai, den haben sie gebrochen. Der war zweiseitig zwischen Israel und Jahwe, nicht? Den hatte Israel gebrochen. Wenn Israel einen Bund gebrochen hat, dann hat der Vater immer auf den einseitigen Bund, den er selbst geschlossen hat, mit Abraham hingewiesen. Und um dieses Anfangsbundes, den er nur mit Abraham einseitig geschlossen hat, und Abraham, verstehen wir das ganz wichtig, von daher bleibt er seinen Verheißungen treu, bis alles wiederhergestellt ist. Das ist so gewaltig und wir sind daher mit hineingenommen. Weil sonst wäre der Bund mit Abraham aufgehoben, wenn wir nicht aus dieser Segenslinie Abrahams wären. Verstehen wir auch nicht geistig? Denn Same, wir haben es gestern gesagt, Same kann man nie vergeistigen. Same ist immer real, natürlich. Und wir haben ja auf Paulus hingewiesen, er bestätigt ja das in Römer Kapitel 4 und in Römer 9, wenn er Hosea zitiert am Schluss. Und das ist so gewaltig. Wenn uns das aufgeht oder aufgezeigt ist anhand des Wortes, dann kann uns nichts mehr trennen, wirklich nichts mehr trennen von dem in Christus oder in dem Maschiach sein. Und das in dem Maschiach sein heißt ja nicht darin bleiben, sondern wir sind in dem Maschiach hineingenommen, um weiterzugehen zum Vater. Und viele bleiben im Maschiach stecken, verstehen wir? Das will der Sohn nicht, sondern er will uns zu was machen? Vers 6, 10 und 14 vom ersten Kapitel des Epheserbriefes sagt es, wir sind zum Preise der Herrlichkeit des Vaters bestimmt. Aber wir sind fähig gemacht worden, freigekauft worden in dem Christus, in dem Maschiach. Damit wir jetzt wandeln in den Werken zur Ehrenverherrlichung Gottes, die er zuvor bereitet hat. Und so Jeschua ähnlich werden. Das sind die Anfangswerke. Nicht? Also wir sind ständig in Bewegung in dem Sinn. bis alles wiederhergestellt ist. Also wir sind die großen Erben gemäß des Bundes, noch einmal des einseitigen Bundes mit Abraham und sind herausgerufen worden. Also es geht dann weiter, also mit jeder geistlichen Segnung noch einmal. Das heißt, wir sind die Erben von Gott. Das ist jede geistliche Segnung. Und zwar beinhaltet diese Erbschaft, dass alle Himmel, alles was in den Himmel ist, in den Höllen, egal, Himmel, den Himmel wiederhergestellt wird durch uns, aber immer zusammen mit dem Maschiach. Immer zusammen mit ihm. Er ist in allem der Erste. Er ist der Führende, der Kopf. Wir sind die Mitsöhne, die Mitbrüder. Nicht? Und heißt, dass wir in dem Maschiach vom Vater und durch ihn die Vollmacht haben, Engel zu richten, Welt zu richten, herzurichten, nicht? Und die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos, die ganze Kreation, Römer 8, in die Stellung der Söhne zu versetzen, in den kommenden Zeitaltern. Und darum sagt er ja auch im Epheserbrief, dass der Vater, das bedeutet auch gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, heißt ja dann auch, was er etwas später sagt, Paulus in diesem wunderbaren Brief, da sagt er ja, im Kapitel 6, Entschuldigung, jetzt muss ich gerade schauen. Ja. Also auf jeden Fall in dem, das ist Kapitel 2, ich habe mich jetzt da geirrt. Damit er in den kommenden Zeitaltern, also folgt ja eigentlich bald einmal nach dieser wunderbaren Aussage, Vers 3, damit der Vater in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, seines Wesens in Güte an uns erwiese. Also wir haben ein solches Privileg, dass er durch uns alles wiederherstellen wird, zusammen mit dem Haupt, und darin verherrlicht sich der Vater in uns, mit uns und durch uns an allem, was einmal in Adam war. Und wir wissen alles, was nicht in dem Maschiach in Christus ist, ist in Adam. Und nur was aus, über den Maschiach aus dem Adam herausgenommen wird und nun in dem Maschiach ist, nur das kann dem Vater dienstbar werden und ihm alle Ehre geben. So wie der Sohn, wie er selbst. Und da ist alle Wiederherstellung eingeschlossen und die läuft ja ab in den kommenden Zeitaltern. Nicht? Da werden wir den Vater verherrlichen und er verherrlicht sich in uns, den Erstlingen. Also das sind gewaltige Dinge. Wenn wir weiterlesen, ja, also in dem Maschiach, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, da haben wir überhaupt nichts dazu getan. Das ist, finde ich, so gewaltig. Wisst ihr, wenn man von einer Religion kommt, in der man ständig schuften musste, fasten musste, sich kasteien musste, ständig Sakramente erfüllen und Sakramente spenden musste, dass irgendjemand auf irgendeinen grünen Zweig kommt. Dann liest man solches, da wird ganz Babylon, bums, in einem Augenblick weggefegt. Da stehst du da vor einem gewaltigen Gott, der dich zu sich genommen hat in seinem Sohn, in seinem Maschiach, in Christus. Und das ist ungewohnt. Du willst ja immer was leisten. Nicht? Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Ohne Leistung gibt es nichts. Und Gott ist ganz anders, der himmlische Vater. Nichts. Ich habe dich. Ich habe an dir was geleistet. Verstehen wir? Und dann lässt er sich doch ganz anders nachher wandeln in den Werken, die er zuvor bereitet hat. Das heißt, worin er doch möchte, dass wir wandeln, wie wir wandeln, nicht? Ja, also wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien. Das heißt, dass wir anerkennen, dass wir nichts zu bringen haben. Dann sind wir heilig und tadellos vor Gott. Wir haben immer gemeint, ich muss dann so leben, oh, so brav und so mich anstrengen, dass ich heilig und tadellos bin. Das ist ein Unsinn, das ist hier nicht gemeint. Im ganzen Kontext heißt es, dies akzeptieren, dies glauben, vertrauen, dass ich nichts zu bringen habe. Und das sagt er ja wiederum etwas später, Paulus, im Epheser 2, wunderbar, in den ersten 10 Versen. Wunderbar. Genau das, was da gesagt ist, verdeutlicht er nachher und sagt ja dann, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den Himmelswelten durch seinen Maschiach, in oder durch, kann man austauschen, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an unserer Wiese in dem Maschiach Yeshua, denn aus Gnade, ach wie oft, das hören wir ja immer wieder, denn aus Gnade, aus Begnadigung, aus dem Willen des Vaters heraus, seid ihr errettet. Durch Vertrauen, Glauben. Besser wäre Vertrauen. Vertrauen drückt das Ganze besser aus. Glauben, dass da hat man manchmal den Eindruck, aha, ich muss was tun. Ich muss was wirken. Vertrauen. Vertrauen drückt besser aus, etwas Unverdientes annehmen oder etwas Unverdientes ist mir geschenkt und ich vertraue. Denn aus Gnade seid ihr herausgeholt worden aus dem in Adam durch Vertrauen. Und das nicht aus euch. Gott hat uns in seinem Vertrauen herausgerufen, in seiner Liebe herausgerufen, nicht wir haben uns herausvertraut aus Adam. Das ging gar nicht. Das hat er in Yeshua gemacht. Darum sagt er, nicht aus euch, eine Gabe Gottes ist es. Nicht aus Werken. Ich finde das so gewaltig, damit niemand sich rühme. Wenn wir das glauben, dann stimmt es, dass wir vor Gott heilig und tadellos sind. Weil er es gemacht hat. Und zwar in dem Maschiach, in Christus. Hat er uns heilig und tadellos gemacht. Weil früher haben wir das ganz anders verstanden. Nicht, wir haben gelesen, denn aus Sakrament seid ihr errettet. Und zwar durch die Handlung der Kirche und das nicht aus euch. Die Gabe der Kirche ist es, nicht aus deinen Werken, sondern aus den Werken der Kirche, Kirche immer der Vatikan, damit niemand sich rühme, nur der Vatikan. Und ihr euch im Vatikan rühmt. Ich habe jetzt das verdeutscht, so haben wir es verstanden. Gnade, wenn wir mit Protestanten von der über die Gnade sprachen, haben wir immer gesagt, ja, ja, nur Gnade. Was sagen sie, glaubst du auch an die Gnade? Also ich erinnere mich an eine Pfarrerin von Genf, die da auf der Friedhofmauer, das habe ich schon dreimal erzählt, eine Enzyklika des Papstes korrigiert hat und ich war entsetzt, dass eine Protestantin es wagt, den Heiligen Vater zu kritisieren, das noch auf der katholischen Friedhofmauer, da war ich entsetzt. Ich ging da so vorbei, ich habe vom Pfarrhaus aus gesehen, also von das da vorbeigelaufen, zwei, dreimal, und dann habe ich sie gefragt, was sie da macht. Da sagt sie, ja, sie ist Pfarrerin in der Stadt Genf, und sie sei gerade dran, die Enzyklika zu korrigieren. Da sage ich, was? Was bildet Ihnen ein? Was bilden Sie sich ein? Sie als Protestantin wollen den Heiligen Vater in Rom korrigieren. Also Sie sind ja wohl nicht ganz. Verstehen wir aus unserem Hintergrund und Denken? Und da sagt sie, ja, das ist ja lauter Gesetz und Gesetz und Werk. Und die Gnade ist, die Gnade zählt. Da sage ich, ja, das will ich hoffen, dass nur die Gnade zählt. Da schaut sie mich so an und sagt, ja, wirklich? Sie glauben auch an die Gnade? Sag ich, ja, nur Gnade. Da hat sie sich gefreut und ist von der Friedhofmauer heruntergehüpft. Aber dann haben wir bald einmal gemerkt, dass wir zwei völlig was anderes unter Gnade begreifen, nicht? Für mich war Gnade alles Vatikanische. Alle Dogmen, alle ist alles von Gott uns geschenkt, damit wir hier und dort da drin rennen und pusten und uns zu Tode krampfen. Ja, das war für mich Gnade. Ja, wir sind freundlich auseinandergegangen, aber ich war froh, war das katholische Staatsgebiet vom protestantischen Geist wieder sauber gemacht. Nee, gut, das ist, hört sich jetzt komisch an. Aber so denkt man, wenn man priesterisch und eifrig ist, vor allem wenn man eher konservativ, also so ähnlich eben, das sehr ernst nimmt, wie die Piusbruderschaft, die nimmt ja das sehr ernst, gemäß Dogmen, diese eher konservativ, also konservativ sind, nicht konservativ, sie sind ehrlich, nicht? Diese Lefebvre mit seiner Bewegung war einfach ehrlich. Sie halten sich genau an die Gesetze der Kirche, nicht? Und die heute, der Papst und die Bischöfe tun dann so nach außen, als würden die gegen die Gesetze sein. Oder es ist ja auch ein Beweis, dass sie nach der Wahrheit der katholischen Kirche gehen, weil der Papst sie jetzt ja wieder alle aufgenommen hat. Weil der Papst sagt, wir können ihnen nichts vorwerfen, der Piusbruderschaft, nicht? Sie sind die Klarsten im Wandel der Gnade nach dem Begriff der katholischen Kirche. Ja, also zurück, ihr Lieben, heilig und tadellos vor Gott sein heißt, ja, ich habe nichts zu bringen, aber wirklich nichts, aber wirklich gar nichts, sondern ich bin von ihm persönlich vor Grundlegung der Welt herausgerufen worden, herauserwählt worden und bin jetzt über seinen Sohn herausgerufen worden, über den Maschiach, über Golgatha und gehöre dazu. Und wenn das in unserem Herzen fest ist, dann sind wir Anbeter in Geist und Wahrheit. Das ist die schönste Anbetung, die größte, die Gott wohlgefälligste. Und daraus folgen die Werke, dann wandern wir in den Werken der Nächstenliebe und der, was dann eben im Laufe des Tages an uns herankommt. Wir können auch ganz anders dann Bruderliebe üben, Nächstenliebe üben. Es ist ganz was anderes. In der katholischen Kirche tut man gute Werke, damit man von Gott angenommen wird, erwählt wird, verstehen wir. Darum gibt es viele berühmte Nonnen und Mönche, die große Werke aufbauen, damit sie hundertprozentig gerettet werden. Der Gedanke, der dahinter ist, ist ein religiöser Gedanke, durch Institutionen, soziale Einrichtungen, humanitäre Dienste, schaffe ich mir das Heil. Und wer dann sowas vorweisen kann, wie zum Beispiel die Mutter Teresa, der gilt dann als ein großer Heiliger. Und darum lehrt die Kirche, dass dann solche Menschen so heilig waren, weil ihre Werke weltberühmt und groß geworden sind, dass wenn sie sterben, heilig gesprochen werden, dass wir alle von ihrer Heiligkeit, ihrer Größe zehren. Und so lehrt das Ablassgesetz, also wenn ich einen Ablass gewinne, erteilt der Papst mir vom Überfluss der betreffenden Verstorbenen mit, damit ich Erlösung finde. Also Mutter Teresa hat nicht nur sich selbst erlöst, sondern sie hat Erlösung gewirkt durch ihre guten Werke, die weltberühmt sind, dass sie Millionen Menschen nun mit erlösen kann, aber sie müssen die Mutter Teresa anrufen als Heilige. Verstehen wir? Und dann bekommen sie Erlösung und werden von Gott, dank der Mutter Teresa, von Gott angenommen. Dann blickt Gott auf die Mutter Teresa und nimmt dich deswegen an, weil du die Mutter Teresa angerufen hast. Und so ruft die katholische Kirche in jeder Messe die Heiligen an, verstehen wir, die Verstorbenen, dank derer viele mit erlöst werden. Also, darum gibt es viele Katholiken, die große humanitäre, soziale Werke aufgebaut haben, weil sie darin ihre Erlösung haben. Verstehen wir? Und das ist dann Gnade. Und die sind dann, haben so viel Gnade noch einmal, dass alle, die sie anrufen, mit begnadigt werden. Das ist eine ganz völlig andere Denkweise. Das ist nicht von Gott. Das ist keine Anbetung und Verherrlichung Gottes. Also vor ihm tadellos sein und heilig ist die totale Annahme dessen, dass Gott alles gewirkt hat im Voraus. und uns darin erwählt hat, nach seinem Willen. Darum sagt ja Paulus weiter, in Liebe hat er uns vorherbestimmt. Also Vers 5. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Und wie hat er uns nun wiederum aus Adam genommen und in seine Sohnschaft gebracht? In Christus, in dem Maschiach, hat es gemacht über Golgatha. Für sich selbst, nicht? Ich habe früher manchmal gedacht, Gott ist schon ein bisschen ein Egoist. Immer alles für sich selbst. Ah ja, das ist ja dumm gedacht, verstehen wir? Das ist ja wieder sehr primitiv menschlich gedacht, unwissend gedacht. Natürlich für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das kann Gott, weil in Gott, das ist ja kein Mensch, sondern wie alles den Menschen zum Heile und zum Segen und zur totalen Freude und Erfüllung führt. Und dann heißt es im Vers 6, zum Preise der Herrlichkeit seiner Begnadigungen. Nicht? Ja, das heißt wiederum, hin zur Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt dieser Vers, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, heißt, er hat uns erwählt als Mitarbeiter zusammen mit seinem Yeshua zur Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt, zum Preise der Herrlichkeit seiner Begnadigungen oder seiner Gnade. Wir denken an Römer 11, 32. Er hat alle in Adam eingeschlossen, in den Ungehorsam, damit er alle begnadige. Wir denken an Römer 5, 18 und 19, Schlüsselaussagen des Paulus. In Adam alle, wups, nicht? In dem Maschiach alle in die Stellung von Gerechten. Zuerst die Erstlinge und dann eins nach dem anderen. Also es sind so gewaltige Aussagen, liebe Geschwister. Und so sagt uns Yeshua, wir könnten jetzt da weiterlesen, nicht? Weiterlesen. Immer wieder sagt Paulus, zum Preise seiner Herrlichkeit. Zum Preise seiner Gnade, nicht die Verse 6, Verse 12, Vers 14, immer wieder. Das heißt, zur Wiederherstellung aller Dinge, denn darin ist der Vater, der Schöpfer aller Dinge, der Vater aller Vaterschaften, was? Vollkommen groß gemacht. Da ist sein Wesen offenbar in der Wiederherstellung aller Dinge. Wenn nur etwas, was er geschaffen hat, was aus ihm gekommen wäre, nicht wiederhergestellt würde und sein Knie nicht zu Freuden, Danksagung beugen würde, huldigen würde, dann wäre er nicht Gott. Dann hätten wir es mit Dualismus, Esoterik zu tun, immer der Kampf zwischen Gut und Böse. Nicht? Nein, das hat Gott nicht nötig. Er steht weit drüber. Natürlich, Gut und Böse kämpft gegeneinander, aber das Böse ist weit niedriger und eingeschränkter vielleicht, als wir denken, und viel eben tiefer als Gott selbst. Ja. Also ihr Lieben, Yeshua wusste das, und wir lesen von ihm, darum Johannes 7, 18 haben wir gestern noch zitiert, wer aber die Ehre dessen sucht, der den Sohn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Das ist jetzt, dass in Christus sucht nur die Ehre des Vaters. Nur die Ehre des Vaters. Hin auf den Vater. Nicht? Wir haben gestern auch verschiedentlich darüber geredet. Und darum sagt Paulus immer wieder, in allem, in jeder Lage, in jeder Situation, jeden Tag, alle Zeit, sage dem Vater Dank. Dem Vater Dank saget. Viele sagen dem Vater selten oder nie Dank. Also ich bin jetzt 20 Jahre durch die Gemeinden gereist. Ich habe selten gehört, dass jemand dem Vater Dank sagte. Verstehen? Weil sie das in Christus eingeschränkt haben. Und dem in Christus heißt ja, Christus will ja zum Vater hin und sie sagt, nein, wir bleiben hier. Das ist dann der mystische Christus. Ich habe selten jemand dem Vater Dank sagen hören. Ich habe oft gedacht, wie lesen die Leute die Bibel? Verstehen? Ich kam ja fremd dazu. Und dann lesen wir, wie Paulus betont, er selber immer zum Vater hin. Nicht gepriesen sei der Gott und Vater. Welcher Gott und Vater? Yeshuas. Und jetzt im Namen Jeschuas preiset den Vater, saget ihm Dank für alles und in jeder Lage immer im Namen Jeschuas zum Vater. Das ist in den Paulusbriefen so herrlich dargestellt. Und ja, da sehen wir, entschuldige, ich will jetzt nicht böse sein oder hart sein, aber der Teufel ist ganz raffiniert. Das will er ganz fromm verhindern. Ich habe oft mit Predigern darüber geredet und da sind sie ganz aggressiv geworden. Recht aggressiv geworden. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Beweis eigentlich, dass man die Ehre des Vaters nicht will. Woher kommt das eigentlich? Das kommt ja eben vom 4. Jahrhundert her. Die Wurzeln liegen ja da. Da ist man abgeschnitten worden vom Vater. Und dann ist eine Christusmystik entstanden. Also ein Rotieren immer um dieses in Christus und kommt daraus nicht raus. Weil Jeschua will ja, erst dann ist Jeschua glücklich und verherrlicht, wenn wir in seinem Namen den Vater verherrlichen und ihm in jeder Lage Dank sagen. Ich mache jetzt das nicht etwa zum Vorwurf, aber ich fühle mich verpflichtet, das auch zu sagen, nicht? Weil Paulus darauf sehr viel Wert legt und das immer wieder betont. Nun ist interessant, dass unser Jeschua ja viele Anfechtungen deswegen hatte, weil er in allem die Ehre sucht. In Johannes 5,19 sagt er, was er den Vater tun sieht, das tut ebenso auch der Sohn, sagt Jeschua selbst zu seinen Zuhörern. Also immer Vater, nicht? Also er hat nie seine Ehre gesucht. Und wir sollen ihm ähnlich werden in dieser Welt. Gleich es gleich machen. Und ja, wenn wir solches vielleicht hören, sind wir etwas irritiert. Aber er sagt ja im Römerbrief Kapitel 8, diese allbekannte Stelle, Vers 29 und 30, denn die der Vater vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, aus dem in Adam herauszukommen über Jeschua und dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Und da haben wir viel Mühe. Wir lehnen oft diese Gleichförmigkeit ab, gell? Weil wir irgendwie geprägt sind und wir haben sehr viel Mühe, wie der Sohn dem Vater zu begegnen. Sehr viel Mühe. Wir bleiben lieber irgendwo in der Mitte stehen. In der katholischen Kirche sind es immer die Heiligen, nicht? Verstorbene Menschen. Und in vielen christlichen Kreisen ist es ein gewisser Christus, aus dem man nicht rauskommt. Aber ich möchte sehr betonen, ich meine nicht den Jeschua, denn wenn wir ihm gleichförmig werden, dann werden wir auch zum Vater hingezogen und ihn zur Ehre seiner Gnade sein, wie Paulus sagt. Also ihm auch darin gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also Brüder werden ihm ähnlich im Benehmen, immer im Hin auf den Vater, nicht? Im Beten, im Danke sagen und so weiter. Aber ich möchte niemandem zu nahe treten, ist einfach meine Freude und Danksagung, dass ich das so aus der Schrift sehen kann. Ich bin ja nicht der Erste, entschuldigt. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er gerufen hat, diese hat er auch gerecht gemacht, als die Erstlinge. Und die er gerufen, gerechtfertigt hat, diese hat er verherrlicht. Die sind ja zur Herrschaft berufen. Als nun Jeschua das so predigte und tat und darauf hinwies, hat er sich unsägliche Feindschaften eingeheimst, nicht? Und wir sollten denken, nicht vergessen, es wird uns nicht viel anders gehen. Im ganzen Kirchentum stoßen wir mit solchen Wahrheiten, sage ich mal, die ja die Bibel bezeugt, oft auf Granit und manchmal vor allem auch in Freikirchen. Also Jeschua ist überhaupt in seinem gesamten Dasein. Sein Dasein war nur eine Verherrlichung des Vaters und ein Suchen nach dem Willen des Vaters. Er sagt selber, ich suche nur den Willen des Vaters. Er sagt, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und darin sollen wir ihm gleichförmig werden, nicht? darauf ausgerichtet, das erträgt der Teufel nicht. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 4 begegnet uns zum Beispiel eine Auseinandersetzung, Kapitel 4, Vers 1. Da lesen wir, wie sich nun, ja, wir können das verschieden deuten unter Umständen, also auf jeden Fall heißt es, nicht vorher war ja die Taufe. Und da wurde das Wort des Propheten Jesaja, nicht, Gott hatte über Jesaja gesagt, ich werde meinen Erwählten, Jeshua, auf ihn werde ich meinen ganzen Geist legen, nicht? Während die Propheten nur eine Eigenschaft des Geistes von Gott auferlegt bekamen, je nach dem Dienst, den sie hatten, nicht Elia oder so, je nachdem bekamen sie eine bestimmte Eigenschaft des Geistes des Vaters. Aber auf Jeshua sagt Gott über Jesaja mehrmals, auf ihn werde ich meinen ganzen Geist legen. Nicht den Geist der Wahrheit, den Geist der Gerechtigkeit, den Geist der Gerechtigkeit und, und. Also er ist voll des Geistes des Vaters. Und jetzt was passiert? Jetzt wird er, dann wurde Jeshua von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden oder erprobt zu werden. Selbst der Sohn Gottes wurde erprobt, nicht? In dem Augenblick, als der ganze Geist des Vaters in ihm war, nicht? Jesaja, können wir nachlesen, all die Stellen. In dem Augenblick wurde er hinausgeführt und sollte sich in dieser Welt ja auch bewähren. Das war für ihn ganz sicher nicht leicht. Ja, wir können sagen, ja, das war ja schön, wenn der ganze Geist Gottes in ihm war. Ja, da kann man schön versucht werden. Ja, was soll denn das? Da macht man halt nur so. Und dann ist der Teufel weg. Nein, das heißt, Jeshua war nun ausgerüstet, den Weg des Vaters zu gehen, inmitten aller Anfechtungen, Kämpfe und Herausforderungen. Nicht? Jetzt konnte er den Weg gehen. Und wir sehen das gleich, wie der Teufel ja ihn versucht. Und der Teufel ist ein frommer Geist, der geht jede Woche in die Bibelstunde, nicht? Ja, ja klar, das geht ja daraus hervor. Der ging jede Woche in die Bibelstunde, denn er kannte die Bibel ja sehr gut. Wenn man nicht in die Bibelstunde geht, kennt man doch nicht die Bibel nicht. Entschuldigt, das ist jetzt etwas provozierend gesagt. Aber ich will damit sagen, seien wir auf der Hut. Es ist nicht jeder, der jede Woche in die Bibelstunde geht, muss unbedingt unter Gottes Geist sein. Es kann auch ein religiöser Geist sein, der sehr erpicht ist auf irgendwelche Sätze, die ihm werden überall eingehalten werden, aber Leben ist nicht da, weil der Einzelne vielleicht dem Sohn gar nicht gleichförmig gemacht ist und gar nicht erkennt, dass er begnadigt ist und allein durch die Gnade errettet ist. Auf jeden Fall, der Teufel zitiert ja die Bibel und sagt, ja, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich und so weiter und sagt und weiter unten, denn es steht geschrieben, sagt der Teufel, das und das und so weiter. Aber Jeshua kann ganz gelassen den Teufel in Schranken versetzen. Es geht uns genau gleich. Wenn uns die Größe unseres Gottes im Herzen ist und wenn wir dem Sohne gleichförmig sind, dann wird uns nichts trennen von der Liebe Gottes. Also wir spüren das dann auch, nicht? Auch wenn gewisse religiöse Traditionen, Formen an uns herangetragen werden, wir werden fähig gemacht, ich sage, wir werden fähig gemacht zu unterscheiden und dann das und jenes zu lassen. Oder eine andere Begebenheit, nicht nur der Teufel versuchte ihn, sondern auch die Theologen. Wir haben darüber hier schon mal gesprochen. In Matthäus 16, Vers 1, und die Pharisäer, da müsste stehen, und Pharisäer und die Sadduzäer kamen herbei, um ihn zu versuchen. Nicht viele Pharisäer sind ja, die meisten Pharisäer waren Freunde Jeschuas, sind ja viele Priester gläubig geworden. Hingegen die Sadduzäer, die hassten Jeschua wie die Pest, weil er von der Auferstehung sprach. Weil er sagte, der Gott Israels ist der Gott der Lebenden, haben wir schon davon gesprochen. Das glaubten die Pharisäer auch. Nur die eine Sekte, wie wir schon sagten, des Saulus, diese gewalttätige Sekte, auch diese wollten Jeschua weghaben, weil sie den Begriff Gnade nicht kannten. Nicht? Und weil sie in ihren Traditionen verfangen waren. Aber vor allem die Sadduzäer. Und sie suchten immer nach einer Möglichkeit, Jeschua zu Fall zu bringen. Also wo in unseren Bibeln steht, die Pharisäer, da können Sie das die ruhig streichen. Das ist später eingefügt worden, aus Hass zu den Pharisäern. Da heißt nur eigentlich Pharisäer, weil das war eine kleine Gruppe. Denn der Großteil der Pharisäer waren Freunde Jeschuas, nicht? Sind ja auch gläubig geworden. Nikodemus, Gamaliel, all die Leute waren Freunde Jeschuas, nicht? Josef von Arimathea und so weiter. Das waren alles Pharisäer. Aber es ist uns so vermittelt, als wären einfach die Pharisäer, nicht? Das stimmt nicht. Diese kleine Sekte, damals wusste man, dass diese Sekte gemeint ist. Und meinte damit mit dem die eigene, diese Gruppe, nicht? Diese kleine unter den vielen Pharisäern. Der Apostelgeschichte ist uns gesagt, dass viele Pharisäer gläubig wurden. Viele Priester, nicht? Waren Pharisäer. Aber die Verantwortung, die Führung im Tempel hatten die Sadduzäer. Ihnen gehört das Priesteramt eigentlich an, das hohe Priesteramt, nicht? Das waren die Sadduzäer. Und sie wollten unseren Jeschua weghaben. Und dann waren sie darauf erpicht, wann immer sie konnten oder wann immer sich eine Möglichkeit bieten würde, ihn zu Fall zu bringen. Sie wollten nicht, dass er diese Beziehung zum Vater so lebendig vorlebt. Das wollten sie nicht. Nicht? Das wollten sie unterbinden. Dann eine dritte Gruppe, die ihm das Leben sehr schwer machte, war seine Familie. Nicht? In Markus Kapitel 3 haben wir auch so eine Begebenheit, um das nur kurz anzudeuten. Wir wissen nicht, wie viel Auseinandersetzungen es in der Familie Jeschuas gab. Aber es gab heftige Auseinandersetzungen, wie uns Markus sagt, haben sie gestritten, die Leute, Markus Kapitel 3, Vers 20, und er kommt in ein Haus und wieder kommt eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Vers 21, und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie aus, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist verrückt. Und jetzt gehen sie. Und jetzt spricht Jeschua da nicht, wir lesen dann von Vers 22 bis 30 die Diskussion und Vers 31, nun sagen die Leute, und es kommen seine Mutter und seine Brüder, weil sie wollten ihn mit Gewalt heimholen, weil sie sagten, seine Mutter und seine Brüder, der spinnt, unser Jesus spinnt, unser Jeschua, nicht? Also, und sie kommen, und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her, sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mama und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Ja, Jeschua wusste, die wollen mich jetzt heimramschen, nicht? Was macht Jeschua? Und er antwortete ihnen, seinen den Leuten, die sagten, hey, deine Mama wartet da draußen, deine Brüder, deine Schwestern, die wollen dich holen. Da sagte er, wer ist meine Mutter? Nicht? Ich habe als Katholik, empfindet man das grausam, verstehen wir? Verstehen wir, man die ganze katholische Mariologie und Muttergotteskult, denn die Mutter Gottes ist ja der Gott der Katholiken, nicht? Man betet jeden Tag den Rosenkranz. Man betet bei jeder Beerdigung Rosenkränze noch und nöcher. Wenn jemand gestorben ist, kommt man am Vorabend in der Kirche zusammen. Das ist in Wallis so, auf den Philippinen, ist in Mexiko so und betet den Rosenkranz immer zur Mutter Gottes, nicht? Und auch am Sonntag kommt man nachmittags zusammen und betet für den Verstorbenen der vergangenen Woche den Rosenkranz. Rosenkranz, 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 all überall Mutter Gottes, Mutter Gottes. Und dann liest du sowas und sagst, was? Wie reagiert nun der Sohn auf die Tatsache, dass seine Mutter und seine Brüder und Schwestern ihn für verrückt hielten? Wie reagiert er nun? Jetzt sagt er doch den Leuten in Gegenwart seiner Mutter, wer ist meine Mutter? Ach, welch ein brutaler Kerl dieser Jesus. Verstehen wir, so dachten wir. Das kannst du doch nicht machen, deine Mutter bloßstellen vor allen Zuhörern. Ja, das sind Szenen abgelaufen, von denen wir wahrscheinlich sehr wenig Ahnung haben. Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter sind die da. Wer die da? Und meine Brüder. Wer den Willen des Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Ein bisschen brutal. Ist nicht brutal? Verstehen wir? Jetzt könnt ihr auch verstehen, warum ein Katholik auch eine Abneigung zur Bibel hat. Und eine Abneigung zu diesem Jesus von Nazareth, zu diesem Jeshua, den will man nicht, so ein frecher Frechdachs, der seine Mutter öffentlich so behandelt und sagt, Mutter ist mir jeder, der den Willen Gottes erfüllt. Ja, da ging es natürlich heftig zu und her. Also die Versuchungen, weil er den Willen des Vaters tat, kamen auch aus der eigenen Familie, seine Mutter und seine Brüder und Schwestern nicht. Sie hielten ihn für... Es ging lange, bis ich das annehmen konnte, bis ich das bejahen konnte nicht. Ja, dann die letzte Gruppe waren ja seine Jünger, die der Vater ihm gegeben hatte. Die haben es ihm auch nicht leicht gemacht. Und es geht ja immer darum, Jeshua hat in allem den Willen des Vaters gesucht und getan. Das war ja das Problem für alle. Er ließ sich von keiner Theologie vereinnahmen. Und wir lesen zum Beispiel in Matthäus 16, 21. Matthäus 16, 21. Von der Zeit an begann Jeshua seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern, zu den Sadduzäern, es steht hohe Priester, dann sind es immer Sadduzäer, und den Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Ist auch interessant, Schriftgelehrte waren seine Feinde. Wie viele Schriftgelehrte sind Feinde des himmlischen Vaters? Letztendlich, höre nicht auf den Sohn. Sie hören nicht auf den Sohn. Hin zum Vater, nicht? Also, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, nicht? Ist auch komisch, kommt uns komisch vor. Also, Petrus wird ihn gepackt haben und sagt, was sagst du da, Meister? Rabbi, das geht doch nicht. Also, bist du? Das geht doch nicht. Also, indem er sagte, Gott behüte, also der himmlische Vater behüte dich, Jeshua, dies wird dir nicht widerfahren. Also, nein. Und Jeshua hat gesagt, es ist der Wille des Vaters, dass ich hingerichtet werde. Und Petrus sagt, nein, das also lassen wir nicht zu. Also verstehen wir, in seinem Übereifer setzt sich Petrus über den himmlischen Vater und will seinen Willen durchsetzen. Gott behüte dich, Herr oder Jeshua, dies wird dir nicht widerfahren. Da wandte sich Jeshua um zu Petrus und sprach, geh hinter mich, Satan. Also denk um. Denk wie ich, heißt geh hinter mich. Denk wie ich, werde mir gleichförmig, nicht? Du bist mir ein Ärgernis. Ein Ärgernis. Eine Verführung heißt es eigentlich. Du bist mir eine Verführung. Denn du denkst, du sinnst, du planst, du überlegst nicht auf das, was des Vaters ist, sondern auf das, was Menschen denken. Also, dir ist die Religion und der Glauben, die Vorstellung von Menschen wichtiger, Petrus, als das, was der Vater will. Also ich staune und wir können nur danken, dass Yeshua in allem den Willen des Vaters suchte und tat. Yeshua kannte die Tora, die Psalmen und Propheten durch und durch. Nicht? Und im ganzen Zusammenhang, so deutet er ja seinen Jüngern nach seiner Auferstehung, oder den Emmaus-Jüngern, nicht? Die ganze Schrift. In Lukas 24 ist er uns das so schön dargestellt, wie die zwei da nicht verzweifelt weggehen, weil sie ihre Vorstellungen, wie Gott sein müsste und handeln müsste, und Yeshua einfach nicht begraben konnten. Und weil sie in ihren Vorstellungen gefangen waren, in ihrer Religiosität, waren sie depressiv, verzweifelt, nicht? Aber es war eigentlich ihre Schuld, weil sie gar nicht hören wollten. Aber er ist barmherzig, Yeshua, und nimmt sich ihrer an. Und dann heißt es im Vers 27 von Lukas 24, und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften, nicht, was ihn betraf. Ich denke oft, ich wäre so gerne dabei gewesen. Das muss schön gewesen sein. Wenn Yeshua Mose auslegte, die Psalmen auslegte und alle Schriften. Also, Yeshua hat die Bibel sehr ernst genommen. Er kannte die Schriften. Aber nicht zu seinem Nutzen und zum Missbrauch, sondern zur Ehre des Vaters. Also mein Herz ist da immer voll Freude und Dankbarkeit, dass wir einen solchen Yeshua haben, nicht? Der uns zum Weg geworden ist hin zum Vater. Und wir werden alle nur sein, zusammen mit Yeshua zur Verherrlichung des Vaters aller Vaterschaften. Und wie er ihnen die Schriften erklärte, Vers 32 heißt es, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete, nicht? Und wie er uns die Schriften öffnete. Also sie verstanden eben noch nicht die Schriften. Mose, Psalmen und Propheten. Warum ist das so? Weil die saulinische Sekte, diese Sekte so eine Macht hatte, und diese Sekte lehrte nicht Mose, Psalmen und Propheten, sondern die Auslegung der Auslegung der Auslegungen. Und da waren ja alle mit beeinflusst, auch diese Jünger. Und so musste er sie zurückholen von der Theologie, von den Auslegungen der Auslegungen der Auslegungen, was Gesetz war, zurück zum Wort, zu Torah, Psalmen und Propheten. Und dann fing ihr Herz an zu brennen. Ach, sagten sie, tatsächlich, das stimmt ja, Anfang von Mose, eins nach dem anderen, ja siehe da, jetzt konnten sie ihn als den Messias erkennen. Jetzt wussten sie, durch Leiden hindurch zur Herrlichkeit, jetzt waren sie frei. Und das geht nur über die Bibel, nicht über Theologie. Da nützt es nichts, 5, 6 Jahre Theologie zu studieren oder eine Bibelschule zu besuchen. Ach du liebe Zeit. Ich habe vor ein paar Jahren kamen 2, 3 Leute extra zu mir nach Breiten, übernachteten noch in einem teuren Hotel und brachten eine junge Bibelschülerin mit, die mich überzeugen sollte, umzukehren und nicht zu glauben, dass Gott ein Retter aller Menschen ist. Und da sagten sie mir, ja, sie schon im 2. Theologiejahr, sie kann Ihnen helfen, Bruder Dalia. Da habe ich gesagt, ach, ein Grünschnäppelchen, nicht? Will ich ja respektieren. Was nützt mir Theologieschule, nicht? Meistens wirken sie ins Gegenteil hinein. Fast immer. Entschuldigung, ich will die Menschen nicht verachten, aber das sind Einrichtungen, die bräuchten wir nicht. Sie schlucken und fressen viel Geld und machen junge Menschenherzen kaputt, weil man diese Leute alle an irgendeine theologische Richtung bindet. Und dann sind sie darin gefangen und können Torah, Psalmen und Propheten nicht mehr verstehen. Und das Ganze hat ja noch einen sehr antijüdischen Touch, verzeiht. Dann kann ich Torah, Psalmen und Propheten nicht verstehen, wie Yeshua es verstanden hat. Vers 44 vom gleichen Kapitel. Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Aber sie hatten es nicht verstehen können, weil sie zu sehr in den Traditionen waren. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Lukas 24, 44, er ist ja dann den Jüngern erschienen. Dann öffnet er ihnen schon wieder diese Stelle, das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Nicht? In Matthäus Evangelium haben wir ja die Tatsache, dass er sie ja sehr tadelt, diese strenge Pharisäer-Taliban-Sekte da, die das damals sich mit Gewalt auf den Thron Mose gesetzt hat. Das waren nicht die Masse der Pharisäer, waren nicht dabei. Aber diese Sekte, die haben alle terrorisiert. Und die mussten dann oft so Theorien lernen. Und darum sagt ihnen ja Jeschua ganz klar im Vers 3 von Matthäus 15, warum übertretet ihr das Gebot Gottes durch eure Gesetze? Verstehen wir? Eure Gebote, eure Lehren. Warum hebt ihr Mose, Psalmen und Propheten auf? Die Schrift kann nicht aufgehoben werden, sagt Jeschua ganz klar. Das bleibt in Ewigkeit gültig, weil das ist der Beleg, wie Gott redet und handelt. Und so hat er seinen Jüngern geholfen, zurück zum Reden Gottes zu finden über Mose, Psalmen und Propheten. Und da war die Erfüllung. Ist das nicht gewaltig? Alles zur Ehre des Vaters. Glücklich sind wir, liebe Geschwister, wenn wir darin ackern dürfen, uns freuen dürfen, die Zusammenhänge sehen dürfen. Wir sind ja immer am Wachsen, nicht? Glaubensmäßig. Jetzt wollen wir beten. Aber, lieber Vater, dein Name sei gelobt und gepriesen, du Vater aller Vaterschaften. Gepriesen und gelobt seist du, und zwar im Namen Jeschuas, unseres Heilandes. Durch den hindurch wir dahin gekommen sind nach deinem Willen, wo wir jetzt sein dürfen, glaubensmäßig. Du hast uns zu Erben gemacht, zu Miterben deines Jeschuas, deines Messias. Danke, Vater, bist du ein Gott, der von sich sagt, dass er ein Retter aller seiner, dessen, was geschaffen ist, ist. Und Paulus sagt, dies gebietet, dies lehret, sagt er dem Timotheus, dass Gott ein Retter aller Menschen ist. Dass einmal jedes Knie sich beugen wird, jede Zunge bekennen wird, huldigen wird, heißt das. Erkennen, und darin ist gesagt, huldigen wird, im Namen Jeschuas, Herr ist Jeschua, zur Ehre Gottes, des Vaters. O Vater, danke, dass wir daran glauben dürfen und wir freuen uns, wenn das einmal zu Ende geführt sein wird, am Ende der Zeitalter. Und dann wird Jeschua zusammen mit uns dir alles übergeben, das Letzte, damit du, Vater, alles in allem sein wirst. Gemäß Zeugnis von 1. Korinther 15, 28, Römer 11, 36, ach ja, und viele, viele Bekenntnisse in der Schrift. Danke, dass du uns hilfst, bei der Schrift zu bleiben, bei deiner Offenbarung und uns nicht durch theologische Meinungen glattlegen lassen, in Unkenntnis versetzen lassen. Denn du hast verheißen, wer in deinem Worte bleibt, der wird die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird ihn frei machen. Danke, Vater, im Namen Jeschua, mit Jeschua zusammen, für deine Liebe. Und so befehlen wir dir diesen Tag an und alle unsere Lieben und alle, die bemüht sind, nach dem Wort zu forschen, wie die Beröer, wie die Lydia, wie andere, dich zu verherrlichen in ihm. Amen.